Andersartiges zu lehren, noch auf Legenden und unendliche Geschlechtsregister zu achten, was mehr zu Infragestellungen beiträgt als zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrzunehmen ist. Wir haben hier einen längeren Satz. Paulus hat überhaupt gerne lange Sätze. Und wir merken, dass dieser Satz in Vers 3 nicht neu beginnt, je nachdem, welche Bibelübersetzungen wir haben. Aber jetzt vom griechischen Text her hängt Vers 3 an Vers 2. Also hier ist eine nahtlose Verbindung zwischen dem Grußwort und diesem Anfang von Vers 3. Also man könnte schon sagen, mit dir sei Gnade, Barmherzigkeit und Friede, so wie ich dir den Zuspruch gab und den Auftrag gab, in Ephesus zu bleiben. Das ist ganz eigenartig, diese Verbindung. Aber die sollten wir beachten beim Bibellesen. Also so wie Paulus dem Timotheus Mut zugesprochen hat und ihm den Auftrag erteilte, in Ephesus zu bleiben, dementsprechend soll Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott mit ihm sein. Also die Hilfe, die Ausrüstung und Ermutigung und der Friede Gottes, das sind Dinge, die ihm hier zugesagt werden, für den Auftrag, den er zu tun hat. Also Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit dir, so wie ich dir, dementsprechend wie ich dir ja einen Auftrag gegeben habe. Du brauchst diese Gnade, die Barmherzigkeit, den Frieden von Gott, dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Die sind die Quelle von jeglicher Hilfe, die dir zuteil wird. Und diese brauchst du, um deinen Auftrag auszuführen. Und genauso dürfen wir auch rechnen. Jeder von uns hat einen Auftrag bekommen und jeder von uns hat aber auch dem ist auch die Gnade und die Barmherzigkeit und der Friede Gottes als Hilfe zugesagt, gegeben für unseren Auftrag. Also hier wird der Gruß ganz praktisch wichtig für unser Leben und hier für das Leben des Timotheus, für seinen Dienst. Also der hat einen Auftrag, um welchen Auftrag geht es da? Was war der Auftrag? Ich habe hier, also in der Gliederung habe ich hier A, also groß A, Paulus erinnert Timotheus an den von ihm empfangenen Auftrag. Dann spricht er erstens über den Inhalt, dieses Auftrags und dann zweitens über das Ziel dieses Auftrags, ab Vers 5 dann. Vers 3 und 4, den Inhalt dieses Auftrags. Also um welchen Auftrag geht es hier? Es geht um den Auftrag, den eigentlich Paulus wahrgenommen hätte, wenn er in Ephesus geblieben wäre. Und jetzt nimmt Timotheus diesen Auftrag wahr, weil Paulus nicht da ist. Was ist der Inhalt? Was umfasst dieser Auftrag? Er sagt es hier, dass du einige anweisen mögest, nicht Andersartiges zu lehren. Also das ist mal das Erste. Timotheus soll Acht geben auf das, was gelehrt wird. Er ist also nicht der Lehrer in Ephesus und Milet und umliegenden Gemeinden, sondern er hat Acht zu geben auf das, was da gelehrt wird. Wie gelehrt wird. Das Evangelium, die christliche Lehre, Timotheus ist auch verantwortlich dafür, dass Leiter da sind, dass Älteste da sind, aber wenn welche da sind, dann kann er sie einsetzen, wenn keine da sind, muss er schauen, dass es welche gibt, muss dazu hinarbeiten und beten und den Brüdern helfen, dass sie Hirten werden. Also er ist weiterhin verantwortlich, solange jedenfalls Paulus nicht da ist. Und das ist der gesamte Sendungsauftrag. nämlich der Auftrag, der Sendungsauftrag ist, Menschen zu retten und die Geretteten anzuweisen und sie zu bewahren vor falschen Lehren. Also es geht nicht nur darum, einfach um Menschen irgendwie zum Herrn zu bringen und fertig, sondern es geht darum, um Menschen ans Ziel zu bringen. Und der Weg ist Verkündigung, gesunde, gute Verkündigung, unter anderem. Also etliche oder einige anweisen, nichts andersartiges zu lehren. Es gibt welche, die in den Gemeinden lehren, ja, die gelegentlich das Wort ergreifen. Wie das genau vor sich gegangen ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich war das nicht so wie bei uns, dass einfach jemand eingeteilt wurde zum Predigen. Wahrscheinlich nicht so. Wahrscheinlich gab es einfach die Gelegenheit, das Wort zu ergreifen. Und verschiedene Brüder konnten lehren. Und Paulus spricht jetzt, dass hier eine Gefahr ist. Er zeigt, im Vers 4 wird er aufzeigen, dass ein Lehrer ein Verwalter ist. Ein Lehrer, der verwaltet Gottes Wort. Gott hat ihm etwas anvertraut und er verwaltet das, muss das weitergeben, was Gott ihm anvertraut hat. Und jetzt gibt es aber zwei Arten von Lehrer, die die Gemeinde ruinieren können oder jedenfalls schädigen können. Das sind einerseits die leeres Geschwätz reden, wenn sie verkündigen, und andererseits die etwas anderes reden und auf diese Weise in die Irre führen. Die dritte Art wäre dann die richtige Art. Aber hier spricht er von zwei falschen Arten, die jetzt hier Schaden bringen, von zwei Arten von Lehren, die Schaden bringen können. Das Ziel muss ja immer sein, dass die Gläubigen gebaut werden, das heißt, dass ihr Leben verändert wird, dass sie Jesus Christus ähnlich werden. Davon spricht er gleich, nachher in Vers 5, von dem Ziel. Aber jetzt zu diesen Gefahren hier. Es gibt hier offensichtlich Menschen, die falsch lehren. Warum gibt es solche, die falsch lehren? Das gibt es bei uns auch in unseren Kreisen. Gibt es immer wieder, gibt es Leute, die falsch lehren. Und ein Grund ist sicher der, dass man die Bibel nicht gut kennt oder dass das Motiv nicht stimmt. Also, wir werden hier aufgerufen, dass wir die Bibel kennenlernen, dass wir arbeiten, man muss daran arbeiten. Also, was sollte jetzt gelehrt werden, beziehungsweise was soll nicht gelehrt werden? Vers 4. Nicht auf, also ja, ihr sagt, sie sollen, ich muss den ganzen Satz lesen, nichts anderes zu lehren, noch auf Fabeleien und unendliche Geschlechtsregister zu achten oder sie ihnen zu widmen. Was mehr zu Infragestellungen und strittigen Untersuchungen beiträgt, als zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrgenommen wird. Also nichts anderes zu lehren, als was Paulus gelehrt hat. Nichts anderes zu lehren, aber als was Timotheus gelehrt hat. Was haben die gelehrt? Die haben das Evangelium gelehrt. Die haben Gottes Wahrheit gelehrt. Wir heute auch. Wir sollten nicht was anderes lehren. Nicht Legenden, Vers 4, nicht Fabeleien oder Märchen oder Legenden, wie würden wir sagen, und nicht unnötige Nebensächlichkeiten. Da gab es zum Beispiel damals so diese Geschlechtsregisteruntersuchungen. Es ist nicht ganz klar, warum sie die Geschlechtsregister untersucht hatten, aber jedenfalls waren es hier spitzfindige Untersuchungen, vielleicht von welchem Stamm man abstammt oder von, was die Juden betrifft. Jedenfalls war es nicht was Wichtiges, sondern im Gegenteil, man hat gerade dadurch, dass man sich mit diesen Nebenfragen oder mit diesen unwichtigen Dingen befasst hat, hat man die Zeit vergeudet und hat man auch dementsprechend was Unwichtiges als wichtig gelehrt. Etwas, was nichts bringt, hat man gelehrt als etwas Wichtiges, oder? Wenn einer lehrt, dann ist ja das, was er lehrt, soll ja was Wichtiges sein. Und wenn man jetzt Dinge lehrt, die nichtssagend sind, die nichtig sind, dann stellt man das als wichtig hin. Also die Frage, die man sich hier stellen darf, ist, womit beschäftige ich mich als Lehrer, als Verkündiger? Rede ich die Dinge, die jetzt wirklich beitragen dazu, dass die Menschen Christus ähnlich werden? Oder trage das, was ich lehre, dazu bei, dass vieles in Frage gestellt wird aus Gottes Wort? Oder dass irgendwelche spitzfindige Untersuchungen in irgendwelchen so kleinen Details und Nebenfragen, die überhaupt nicht wichtig sind? Oder bringt es andere Christen dazu, dass sie die Wahrheit in Frage stellen? Also welchen Themen nimmt man sich, welchen Themen widmet man die Zeit? Er sagt hier Dinge, die was mehr zu Infragestellungen beiträgt als zur Verwalterschaft Gottes. Das, was er hier erwähnt, die Verwalterschaft Gottes, das ist offensichtlich das Wichtige. Was ist das, die Verwalterschaft Gottes? Wer nimmt sie wahr oder wer hat sie wahrzunehmen? Gott selber ist ein Verwalter der Wahrheit. Und wenn er jetzt uns den Menschen die Wahrheit weitergibt, mitteilt, dann sind die Menschen Verwalter der Wahrheit. Und was muss hier verwaltet werden? Die Botschaft von dem Herrn Jesus Christus. Das ist genau die gleiche Botschaft, die Paulus verkündigt hat. Und das war die Botschaft des Timotheus. Und das soll die Botschaft sein, die unsere Botschaft ist. Das ist das, was wir verkündigen. Wir sollen nicht etwas anderes verkündigen. Hier wird ganz klar gezeigt, Christus, Paulus, Timotheus und die nächste Gruppe. Es wird eine Wahrheit weitergegeben, von Generation zu Generation. Es bleibt dieselbe Botschaft, die weitergegeben wird. Und die Verantwortlichen in Ephesus sollen angeleitet werden. Sie sollen Verwalter der Wahrheit sein. Und dem soll man sich widmen. Man soll sich nicht dem Geschlechtsregistern widmen, sondern diesen Dingen widmen. Es ist sehr leicht, dass man auf Nebengeleise kommt. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich interessiere mich immer wieder für irgendwelche Dinge, die interessant sind, aber dann muss ich mich fragen, ist es wirklich das Wichtige für Gottes Wort, für Gottes Volk? Ja, bitte. Welche Übersetzung ist das?
Schlachter.
Das ist schon sehr frei übertragen. Die Elberfelder hat das besser. Elberfelder 2000, was ist das, was ich hier habe? Elberfelder 1993 hat Verwalterschaft. Ich schaue gerade Elberfelder 2006. Hat die mehr Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern. Das ist auch besser. Also es geht um eine Verwalterschaft. Das Wort, das hier verwendet wird, ja, Ökonomie, wird ja auch bei uns verwendet als Fremdwort, Ökonomia, ist eine Verwaltung, eine Administration eigentlich, ja. Aber was wird jetzt verwaltet? Ja, es ist etwas, was Gott uns gibt, das wird verwaltet. Und hier ist es diese göttliche Verwalterschaft, ist das, was er uns anvertraut hat, was wir weitergeben sollen. Das ist die Wahrheit, das Wort Gottes. Und die muss treu ausgeübt werden. Also Schlachter würde ich jetzt hier nicht beipflichten. Das ist zu wenig gesagt. Einfach irgendwas sagen, was göttliche etwas weitergeben da als göttliche Erbauung im Glauben. Natürlich wird das erbauen, aber das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, hat mit Bauen gar nichts zu tun. Natürlich wird das Ergebnis sein, dass Gemeinde Gottes dadurch gebaut wird oder erbaut wird. Das ist zu wenig hier. Also, keine Ablenkungen. Keine Ablenkungen von dem eigentlichen Auftrag. Das heißt hier zur Verwalterschaft Gottes, die im Glauben wahrgenommen wird. Das Wort Glaube oder Treue ist das gleiche Wort. Man könnte dann auch hier also auch Treue übersetzen, eine Verwalterschaft, die in Treue ist oder zu geschehen hat. Das kann auch sein. Aber bleiben wir mal zuerst beim Glauben. Ja? Also wenn jemand einen Auftrag bekommt, dann hat er eine Verwalter, dann ist er ein Verwalter Gottes, einen Auftrag zu verkündigen. Dann ist er ein Verwalter Gottes. Wie soll er seinen Auftrag wahrnehmen? Nun, er soll ihn im Vertrauen wahrnehmen, im Vertrauen auf den Herrn. Also zuerst einmal würde ich beim üblichen Wort bleiben, beim allgemeinen Wort Glauben oder Vertrauen. Das heißt, man soll den Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen, das soll man im Glauben tun, im Vertrauen. Darauf vertrauen, dass das wirklich Gottes Wort ist, darauf vertrauen, dass es etwas bewirken wird, dass Gott sich dazu stellen wird, dass Gott dann schon die Gläubigen fördern wird, wenn wir ihnen die Wahrheit vor Augen legen. Vertrauen, dass Gott das Seine tut, wenn ich verkündige. Nicht immer gleich denken, ach, das werden sie sowieso nicht annehmen. Das wollen sie sowieso nicht hören, nicht so. Ja. Vertrauen, während man diesen Verwalterdienst ausübt. Also da gehört natürlich einiges dazu. Ein Verwalter von Gottes Wort, von Gottes Wahrheit, der muss schauen, dass er wirklich Gottes Wahrheit weiterbringt. Das heißt, er muss schauen, habe ich das, was in der Bibel steht, ist das wirklich der richtige Text? Das heißt, wenn ich jetzt von einer Bibelübersetzung ausgehe, die sehr schwammig ist, dann ist besser, ich besorge mir eine von den guten, genauen Bibelübersetzungen. Oder schaue ich da, vielleicht hat der eine oder andere auch die Möglichkeit, Griechisch zu lernen. Das kann eine Hilfe sein. Also ich muss schauen, dass ich auf der Grundlage einer guten Übersetzung oder arbeite, dass ich einen guten Text, einen genauen Text der Bibel vor mir habe. Zweitens, ich muss schauen, dass ich den ganzen Ratschluss Gottes verkündige, nicht nur ein paar Lieblingsthemen, soll das ganze Wort verkündigt werden. Einerseits Auslegung, Vers für Vers, andererseits auch mal thematisch, beides braucht es. Ich muss schauen, dass ich die richtige Betonung setze, das heißt richtig akzentuiere. Das, was stark betont wird in der Schrift, muss ich stark betonen. Die Mitte der Heiligen Schrift ist Jesus Christus. Und in der Verkündigung muss Jesus Christus, das muss in der Mitte bleiben. Nicht auf Nebenfragen herumreiten. Und natürlich auch nicht neue Offenbarungen, die keine neuen sind, denn das Wort Gottes ist bereits geoffenbart. Es ist abgeschlossen, was wir vor uns haben. Und die Verkündigung soll nicht irgendwie märchenhaft sein. Das heißt, wir müssen zuverlässige Dinge sagen, nicht Unzuverlässiges, nicht ungeprüfte Dinge weitergeben, unbestätigte Geschichtlein erzählen, wo man nicht weiß, stimmt es eigentlich wirklich? Das wahre Verkündigen und nicht irgendwelche Spitzfindigkeiten. Das ist ein sehr, sehr großer Auftrag und da braucht man Barmherzigkeit Gottes und man braucht Ermutigung durch Gott, wie Timotheus hier ermutigt wird durch Paulus und Timotheus soll die anderen auch ermutigen. Und man muss auch schauen, wo kann ich meinen Verwalterdienst ausführen? Dort, wo der Herr die Tür öffnet. Ich kann nicht geschlossene Türen einrennen, das geht nicht. Ich muss dort den Dienst tun, wo der Herr die Türe öffnet. Und jeder Christ hat hier einen Auftrag. Der Lehrer noch mehr, aber jeder Christ ist ja in einem gewissen Sinn, ist ja jeder Christ ein Lehrer. Jeder Christ grundsätzlich lehrt andere Menschen im Persönlichen. Und dann gibt es so wie hier im Timotheusbrief, sind spezielle Lehrer angesprochen, die einen Lehrdienst tun, also die regelmäßig oder immer wieder verkündigen. Die sind hier in ganz besonderen hier angesprochen. Aber grundsätzlich kann jeder Christ sich hier das sagen lassen, dass er auch ein Verwalter der Wahrheit ist. Und dort, wo der Herr Gelegenheiten gibt, wo der Herr die Türen öffnet, dort dürfen wir Dort können wir. Ich habe mich so gefreut. Ich habe normalerweise große Mühe, Menschen anzusprechen im Zug. Ich bin öfters mit dem Zug unterwegs und ich habe Mühe, wie kann ich an den Menschen ran? Und im Zug ist oft schwierig, es sind viele Leute noch rundherum und so. Und da hatte ich gebetet, da war so ein sympathischer Mann mit seinen Zwillingskindern, und er hat gebetet, Herr, schenk mir einen Zugang. Und dann hat er sich zu mir gesetzt, weil seine Söhne wollten da vorne sitzen, und da hat er gefragt, neben mir war frei, ob er sich hersetzen darf. Und dann habe ich gebetet, Herr, jetzt schenk mir einen Zugang zu diesem Mann. Und dann hat er mir so viel erzählt, der hatte von seinem Beruf und von seinem Leben. Ich habe mich ganz gewundert. Und da dachte ich, Herr, jetzt höre ich schon eine Viertelstunde zu und ich komme selber nicht richtig zu Wort. Gib mir eine Gelegenheit. Und dann hat der Herr das, und ich habe ihm dann ein bisschen erklärt, was ich hier tue. Ich hatte nur meinen Computer offen. Und da habe ich gesagt, ich lese Ihnen jetzt einmal etwas aus dem Johannesevangelium vor. Und da habe ich mit ihm Johannes Kapitel 1 gelesen und ein bisschen von Kapitel 2. Das hat ihn beeindruckt. Wir waren dann schon fast am Ziel, aber ich habe dann noch schnell gelesen. Es war doch so noch 5 Minuten bis zum Aussteigen. Und dann hat er mir, als wir uns dann schon verabschiedeten, hat er mir seine Karte gegeben. Mit E-Mail, Adresse und so weiter. Und ich habe ihm meine Karte gegeben. Und jetzt habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt. Da habe ich ihm eine Mail geschickt. Er hat gesagt, ich habe geschrieben, dass ich sehr dankbar bin für diese Möglichkeit. Und ich habe darüber nachgedacht, wie ich ihn ermutigen könnte, etwas weiterzulesen im Johannesevangelium. Deshalb schicke ich ihm jetzt elektronisch ein Neues Testament und da kann er das elektronisch weiterlesen. Und er hat sich, heute habe ich das bekommen, hat er sich bedankt. Bedankt dafür und hat gesagt, das freut ihn sehr und er möchte unbedingt jetzt da weiterlesen im Johannesevangelium. Das ist auch etwas Verwalten der Wahrheit, oder? Die Wahrheit an den Mann bringen. Und das ist das beste Mittel, direkt mit dem Wort Gottes. Das war ein Einfall vom Herrn Jesus, ihm einfach was vorzulesen. In Vers 5 bis 11 ist jetzt die Rede von dem Ziel, über das Ziel dieses Auftrags. Klein a, was ist das Ziel der Anweisung? Vers 5a, das Ziel der Anweisung ist Liebe. Die Anweisung, um welche Anweisung geht es denn? Wir haben vorher gelesen, es ist die Anweisung, die Paulus dem Timotheus gegeben hat. Und die Anweisung war, dass er den anderen weitergeben soll, was Paulus gesagt hat. Und Paulus hat das gesagt, was Christus gesagt hat. Also die Anweisung ist immer noch der Auftrag, der Evangeliumsauftrag. Die Anweisung, die Timotheus bekommt, ist der Evangeliumsauftrag. Und was ist jetzt der Ziel des Evangeliumsauftrages? Was ist das Ziel der Verkündigung? Das Ziel der Verkündigung ist Liebe, dass Liebe hervorgebracht wird. Das heißt Charakterveränderung im Hörer. Fördert das, was ich tue und lehre, die Liebe bei mir und beim anderen? Fördert das die Liebe zu Christus? Das Ziel ist immer Liebe zu Christus. Liebe zu Christus äußert sich übrigens auch in der Liebe zum Bruder. Aber zuerst ist einmal die Liebe zu Christus. Das war immer schon so, dass das Ziel die Liebe war. Das war im Paradies so. Im Garten Eden gab es ein Gebot, einen Auftrag. Und das Ziel dieses Auftrages war, die Liebe zu prüfen. Liebst du mich mehr oder liebst du die Schöpfung mehr als mich? Das war hier die Frage in Eden, oder? Es ging um die Liebe Gottes. Das Thema Liebe ist beim Gesetz, das Um und Auf im Gesetz, der Kern des Gesetzes, der 10 Gebote, ist die Liebe. Das ganze Gesetz kann man zusammenfassen in diesem ersten Gebot. Das erste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. Über alles lieben, von ganzem Herzen. Man kann es positiv formulieren, so wie hier, oder man kann es negativ formulieren. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Das ist negativ formuliert. Wenn ich zu meiner Frau sage, du sollst keinen anderen Mann neben mir haben, wäre das das Gleiche, wie wenn ich sagen würde, du sollst mich lieben von ganzem Herzen. Das eine ist positiv, das andere ist negativ formuliert. Und so auch hier bei den 10 Geboten. Das erste Gebot fasst die 10 zusammen. Und die Liebe war schon immer das Ziel im Evangelium. Also das entspricht auch dem Wesen Gottes. Gott ist Liebe und Gott will, dass diese Liebe hervorgebracht wird. Die Liebe zu ihm und aus der Liebe zu ihm die Liebe zu den anderen, zu den Geschwistern und aus daraus wieder die Liebe zu den Menschen, die noch nicht gerettet sind. Das Ziel der Anweisung ist Liebe. Das ist der Ausweis, wenn jemand gerettet ist. Hat er diese Liebe zu Gott oder nicht? Das ist das Entscheidende. Und dann, welcher Art ist diese Liebe? B, klein b, welcher Art ist diese Liebe? Liebe aus reinem Herzen, heißt es hier. Liebe aus reinem Herzen. Das Herz ist das Innere des Menschen. Hier natürlich ein Bild. Das Herz ist ein Bildwort für das Innere. So wie wir ein Herz haben, das man nicht sieht, weil es innen drinnen ist, so haben wir im Geistlichen auch ein Herz, das man nicht sieht, weil es im Zentrum drinnen ist. Das heißt, das Herz ist der innere Mensch. Und da wiederum das Wichtigste vom inneren Menschen ist das Schaltzentrum, das ist das Denken. Im Herzen ist das Denken. Die Bibel sagt nicht, Denken und Herz sind zwei verschiedene Dinge, sondern im Herzen, im Inneren des Menschen, ist das Denken das Wichtigste. Da werden die aus dem Herzen heraus kommen, die Gedanken, sagt der Herr Jesus. Und dieses Herz, das heißt der innere Mensch, der muss rein sein. Rein von Sünde, von Schuld. Durch die Wiedergeburt wurden unsere Herzen gereinigt, sagt schon Petrus, 1. Petrus 1, Vers 22. Durch die Wiedergeburt gereinigt zur Bruderliebe. Er hat unsere Herzen gereinigt zur Bruderliebe. Also diese Liebe ist eine aus reinem Herzen. Es geht also nur aus einem gereinigten Herzen heraus. Rein. Aus reinem Herzen, also das heißt, es muss eine Liebe, eine echte Liebe sein. Eine Liebe, die aus einem reinen Herzen kommt, ist eine echte Liebe. Das war 1. Petrus 1, Vers 22, über die Bruderliebe. Er hat uns gereinigt zur Bruderliebe. Ja, und der innere Mensch, 2. Korinther 4, Vers 16. Und Markus 7, Vers 20, aus dem Inneren, aus dem Herzen herauskommen die Gedanken. Markus 7, Vers 20. In dem Fall böse Gedanken, aber auch gute Gedanken können da kommen. Wenn die Quelle richtig stimmt. Also das ist das eine, Liebe aus reinem Herzen. Das zweite, welche Art muss die Liebe sein? Aus gutem Gewissen. Aus gutem Gewissen. Gewissen, im Griechischen ein Mitwissen. Gewissen, jeder Mensch hat etwas in sich, das heißt Gewissen auf Deutsch, aber auf Griechisch heißt es ein Mitwissen. Das heißt, man weiß mit Gott mit, was in Ordnung ist und was nicht. Das heißt, das Gewissen, das Mitwissen rührt sich dann, wenn wir sündigen. Das Werk des Gesetzes ist geschrieben in unserem Herzen drinnen, also im Inneren, und zwar ist es im Gewissen geschrieben. Das ist also auch im Inneren des Menschen. Das Gewissen ist im Inneren des Menschen drinnen und es mahnt dann, wenn wir entweder das Gute unterlassen oder wenn wir das Böse tun, dann mahnt es uns, dass wir das Gute tun und das Böse unterlassen. Und ein gutes Gewissen ist ein unverletztes Gewissen, das heißt eines, das funktioniert, das richtig funktioniert. Das Gewissen muss ja auch ein bisschen, muss ja auch geprägt werden, gepolt werden, wie ein Kompass, muss richtig eingestellt werden und das geschieht durch das Wort Gottes. Und das Gewissen wird sensibel, wenn man es mit dem Wort Gottes, wenn man das Herz, das Innere des Menschen mit dem Wort Gottes füllt und vom Wort Gottes her prägt, dann wird unser Gewissen richtig melden, Wenn wir falsch gelehrt werden, wird das Gewissen falsch melden. Also wenn jemand sagt, wenn jemand gelehrt wird, du musst jeden Karfreitag, darfst du kein Fleisch essen, dann, und man isst dann am Karfreitag ein Fleisch, dann meldet das Gewissen. Das darf man darf aber nicht gegen das Gewissen handeln. Und wenn, man muss das Gewissen eben richtig trainieren, richtig einstellen, dass es sensibel wird und dass es geübt wird. Ein geübtes Gewissen brauchen wir. Das sind Stellen, die kommen vor im Hebräer 5 und in Römer 2 ist die Rede vom Gewissen. Römer 2, Vers 14 und 15. Ja, also eine Liebe aus gutem Gewissen heraus heißt, dass die Liebe echt ist und das Gewissen nicht dagegen spricht. Eine Liebe, die ungehindert und unbefangen Gott in die Augen schauen kann und den Menschen in die Augen schauen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Das Dritte, was gesagt wird, ist ungeheuchelt, eine Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Ja, was ist ein ungeheuchelter Glaube? Ein ungeheuchelter Glaube ist ein Schauspielglaube. Bei den Griechen ist der Schauspieler der Heuchler. Also wenn bei den Griechen im Theater, oder wenn man da spielt, dann ist der Schauspieler, der ist der Heuchler. Der heuchelt etwas vor, eine Rolle, die er natürlich nicht selber ist, aber er spielt diese Rolle. Das ist ein Schauspieler. Man schauspielert, wie wir sagen. Und das heißt, er ist nicht wahr, ist nicht echt. Und ein ungeheuchelter Glaube ist ein Vertrauen, das echt ist, das nicht vorgespielt wird. Ein Vertrauen, ein Glaube, der wird ja, man bekennt ja seinen Glauben. Glauben tun wir bekennen. Und wenn wir einen Glauben bekennen, dann muss das aber echt sein, dann muss das übereinstimmen. Und die Liebe aus einem ungeheuchelten Glauben, das heißt eine Liebe, die aus diesem echten Vertrauen zu Gott herauskommt, aus dem ungespielten Vertrauen, echten Vertrauen, durch und durch echt das Vertrauen, und aus diesem Vertrauen heraus erwächst eine Liebe. Die Liebe soll aus diesem Vertrauen herauskommen. Das soll auch erkennbar sein, feststellbar sein. Falsche Lehre erzeugt Heuchler und erzeugt geheuchelten Glauben. Und richtige Lehre deckt auf und führt zur Echtheit hin. Liebe aus ungeheucheltem Glauben. Also diese drei Dinge, Liebe aus reinem Herzen, reinem Inneren, aus gutem Gewissen und aus einem ungeheuchelten Vertrauen. Also wir sehen hier, dass die Liebe Frucht von Vertrauen ist. Liebe fließt aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Die Liebe ist, zuerst ist also das Vertrauen, dann kommt die Liebe als Frucht. Ja, und jetzt müssen wir weitergehen. Vers 6, wie darf man jetzt nicht lehren, wenn man dieses Ziel erreichen will, diese Liebe, diese echte Liebe erreichen will, wie darf man nicht lehren, Vers 6, von diesen Dingen oder von welchen Dingen sich etliche abgewandt haben, da sie das Ziel verfehlten. Im Griechischen hier ist das Wort, das hier verwendet wird, da steckt das drinnen, dass man das Ziel verfehlt. Also diese Leute, diese etlichen Leute haben deshalb das Ziel verfehlt, oder sie haben zuerst das Ziel verfehlt, sie sind in die falsche Richtung gegangen und haben sich dann abgewandt von diesem Ziel der Liebe. Sie haben sich weggewandt, sie verfehlen das Ziel, irren ab vom Ziel. Was war das Ziel? Das Ziel war die Liebe, echte Liebe, Lebenspraxis. Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen. Und wenn man jetzt, also wie darf man jetzt nicht lehren, wenn man dieses Ziel erreichen will, man darf sich nicht von dieser Liebe wegwenden lassen, von einem reinen Herzen, von einem guten Gewissen und einem ungeheuchelten Glauben. von welchen Dingen sich etliche, da sie das Ziel verfehlten, wegwandten oder abwandten, zu nichtigem Worte machen. Also man wendet sich ab von dem einen und man wendet sich zu etwas anderem. Das, wohin man sich zuwendet, ist nichtiges Worte machen, eigentlich gehaltlose Worte, leere Worte. Also entweder wird eine Lehre auf Christusähnlichkeit hinzielen und Liebe zu Christus hinzielen, oder du wirst leere Worte machen als Verkündiger. Und da gab es welche, die leeres Geschwätz redeten, die leere Worte machten, während sie verkündigten. Und es gab solche, die was Falsches redeten und die Leute in die Irre führten. Und Timotheus muss das gesagt werden, pass auf und achte auf solche und korrigiere sie. Paulus redet aber noch weiter, er sagt, sie wollen Gesetzeslehrer sein, Vers 7. Dass sie Gesetzeslehrer sein wollen, ist nicht falsch. Das ist ja gut, dass sie Gesetzeslehrer sein wollen. Das ist ja das Anliegen, Gottes Gesetz soll gelehrt werden. Aber diese Leute haben das Ziel verfehlt und das Ziel war die Liebe zu Christus und die Liebe zu den Christen. Das ist, haben sie verfehlt und deshalb ist ihre eigene Lehre jetzt zu einer leeren Lehre geworden. Leer mit zwei E. Und sie begreifen nicht, was sie sagen, noch das, worüber sie so sichere Behauptungen machen. Sie verstehen nicht das eigentliche Wesen des Gesetzes. Sie wollen ja das Gesetz lehren, sagt er gerade vorher. Sie wollen Gesetzeslehrer sein, aber sie begreifen nicht das Gesetz. Sie begreifen nicht das eigentliche Wesen des Gesetzes, wohin das Gesetz führen soll. Und das Ziel des Gesetzes oder das Gesetz wird zusammengefasst in einem Wort. Liebe. Liebe zu Gott. Also, Die wollen Gesetzeslehrer sein, aber dadurch, dass sie nicht die Liebe zu Gott als Ziel vor Augen haben, dadurch verwenden sie das jetzt falsch. Sie verstehen nicht das Wesen des Gesetzes, dass es zu Jesus Christus hinführt und zur Liebe zu Christus. Und wenn man sich von dieser Liebe Gott, Christus Liebe und Gottes Liebe abwendet, dann kommt man ins Wanken. Dann wird das Ganze leer. Also wie müssen wir also lehren? Vers 8 bis 11. Wie müssen wir also lehren, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen? Vers 8 bis 11. Wie lange geht die Stunde? Bis 10? Danke. Was muss geschehen, wenn die Liebe als Ziel unserer Arbeit, unserer Verkündigung, unseres Redens, unseres Lehrens werden soll? Also wie müssen wir also lernen, dass wir dieses Ziel erreichen? Da sagt er spricht da jetzt weiter über das Gesetz. Aber er sagt, dass das Gesetz kann man richtig verwenden. Es gibt eine falsche Verwendung, wie diese Leute, die Gesetzeslehrer sein wollen. Aber das Gesetz kann man auch richtig verwenden. Also das Gesetz als solches wollen wir nicht außer Acht lassen. Das Gesetz ist ja das Wort Gottes. Im engeren Sinn ist das Gesetz dann das mosaische Gesetz. Und da noch im engeren Sinn die 10 Gebote. Wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist, also gut, trefflich hier im Sinne von schön, das griechische Wort heißt schön, vorzüglich, ja, trefflich. Das Gesetz ist wirklich etwas Gutes. Es ist gut, weil es die Unbekehrten zur Sündenerkenntnis bringen kann, oder? Es ist gut, weil man erfährt, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt im Gesetz. Das Gesetz als solches ist heilig, gerecht und gut. Also, aber wir wissen, dass das Gesetz trefflich ist, wenn einer es gebraucht, wie es dem Gesetz entspricht. Also das Gesetz müssen wir also so gebrauchen, wie es dem Gesetz entspricht. Es ist die Frage, wie ist das Gesetz zu gebrauchen? Wie entspricht es dem Gesetz? Was ist der Zweck des Gesetzes? Er sagt hier in Vers 9, indem wir dieses wissen, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist. Also es ist nicht für einen, der gerecht ist. Was heißt das? Das heißt, wenn jemand in Christus gerecht geworden ist, durch die Gnade Gottes gerecht gesprochen, dann ist das Gesetz nicht sein Lebensraum. Dann ist Christus unser Lebensraum. Das ist ein Unterschied. Das Gesetz als solches soll nämlich zu Christus hin führen. Und wenn ich jetzt gerecht gesprochen bin aus Glauben, durch Christus, durch das Evangelium, dann ist Christus mein Leben. Nicht das Gesetz ist mein Leben. Es führt zu Christus hin. Das ist nicht unser Lebensraum. Der Fisch hat einen Lebensraum, das ist das Wasser. Ja? Und der Christ hat einen Lebensraum, und das ist nicht das Gesetz, das ist der Geist Christi. Römer 7 ist davon die Rede, Römer 8. Und das Gesetz, das kann uns nicht mehr, als Gerechte kann uns das Gesetz nicht mehr verdammen. So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Auch Römer 8, Vers 1. Das Gesetz ist nicht unser Lebensraum. Es ist nicht unser Leben. Wir sind unter der Gnade. Das heißt unter Christus, unter der Gnade, die Christus uns gebracht hat. Nicht unter dem Gesetz. Wir sind nicht unter Mose. Nicht Mose ist unser Regent, unser König, sondern Christus ist unser König. Und unser Helfer zugleich. Also, dies wissend, dass für einen Gerechten das Gesetz nicht bestimmt ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, Ehrfurchtslose und Sünder, Verkehrte und solche, denen nichts heilig ist, Vaterschläger und Mutterschläger, Mörder, Unzüchtige, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und solche, die sonst etwas tun, das im Widerspruch steht und so weiter. Also, das Gesetz muss gesetzlosen Menschen verkündigt werden. Heute wichtiger denn je. Es gehört zur Evangeliumsverkündigung, gehört, dass wir Gottes Gesetz Menschen verkündigen. Wenn wir jemandem nicht erklären, was Unzucht ist, dann weiß er nicht, dass er ein Sünder ist, wenn er mit seiner Freundin zusammenlebt. Wir müssen das Gesetz predigen. Die Leute haben keine Ahnung von dem Gesetz Gottes. Dass Homosexualität Sünde ist, muss man heute verkündigen. Zum Beispiel. Da beginnt es, oder? Damit der Heilige Geist von Sünde überführen kann. Hier sind einige Begriffe: Widerspenstige, also Menschen, die sich nicht bändigen lassen. Jeder Mensch ist eigentlich seit dem Sündenfall ein Widerspenstiger, lässt sich nicht unter die Herrschaft Gottes bringen. Ehrfurchtslose ist das nächste, ist das andere Wort. Ehrfurchtslose. Oft steht bei uns Gottlose in den Bibelübersetzungen, aber gottlos steht ganz streng genommen gar nicht im Text. Es steht hier das Wort für Furcht, also für Ehrfurcht. A-Sebes. A heißt nicht und Sebomai heißt verehren. Solche, die Gott nicht verehren. A-Sebes, also Ehrfurchtslose. Und Sünder, sonstige Sünder ist gemeint. Die einen sind auch Sünder, aber hier sonstige Sünder überhaupt. Das nächste Wort heißt Profane, solche, denen nichts heilig ist. Also die sagen, es ist alles egal, es ist alles gleichgültig. Keine Werte, keine echte Werte, Normen haben solche Leute. Alles ist egal. Kein Unterschied zwischen göttlich und nicht göttlich. Das nächste Wort ist, jetzt merke ich gerade, ich habe hier meinen Text, das eine Wort habe ich vergessen, ich habe hier zwei verschiedene Texte. Ich muss jetzt gerade nachschauen. Das nächste Wort ist Unzüchtige. Nein, entschuldige. Ehrfurchtslose und Sünder, Unheilige, das sind die, denen nichts heilig ist, ja, Unheilige und Verkehrte. Profane, also das ist genau das. weltlich. Unheilig und profan sind sehr ähnliche Wörter. Das nächste Wort, Vaterschläger und Mutterschläger. Vaterschläger und Mutterschläger. Also gar keinen Respekt mehr von den Eltern. Mörder, Unzüchtige, ganz allgemein, Unzüchtige ist das allgemeine Wort. Jeglicher unerlaubte geschlechtliche Umgang ist Unzucht. Unzüchtige. Und dann nimmt er ein spezielles heraus, was besonders hervorsticht. Das ist natürlich auch Unzucht, nämlich Homosexuelle. Das Wort, das hier verwendet wird, im Griechischen heißt es, solche, die mit Männern schlafen. Also solche Männer, die mit Männern schlafen. Oder bei Männern liegen. Homosexuelle. Und das andere Wort ist solche, die andere in Knechtschaft führen. Also Menschenhändler. Wörtlich Menschen unterjochen, Menschen zu Füßen bringen. Das ist auch das für die Leute, die andere zu Prostituierte machen, ja, und modern ausgedrückt. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel für Menschenhandel. Und solche, die sonst etwas tun, das im Widerspruch steht zur gesunden Lehre. Also das Maß ist die gesunde Lehre. Und die gesunde Lehre ist genau das, was er vorher gesagt hat. Das göttliche Gesetz, das hat das Ziel, die Liebe. Also man muss den Menschen zeigen, wo sie stehen, anders geht es nicht. Das Gesetz wird also hier verwendet, um den anderen die Sünde aufzudecken. Das Gesetz führt auf diese Weise zu Jesus Christus hin, weil der Mensch weiß, ohne Christus kann ich nicht bestehen. Und dann, also der Maßstab ist die gesunde Lehre. Nach der guten Botschaft der Herrlichkeit des seligen Gottes, mit der ich betraut worden bin. Also entsprechend der guten Botschaft. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium. Er verkündigt hier Gesetz, damit man zu Christus hingeführt wird. Und er sagt, das unter anderem ist das Evangelium. Entsprechend dem Evangelium. Also das Gesetz gehört zum Evangelium. Man muss das Gesetz verkündigen, um die Menschen zu Christus hinzubringen. Man geht mit dem Gesetz um, entsprechend dem Evangelium. Man bleibt nicht allein beim Gesetz stehen, klar. Sind zu diesen Versen jetzt noch Fragen? Mal bis Vers 11. Ja, bitte. Also die Frage war, wie kann man jemandem klar machen, dass er ein Sünder ist, dass er in Sünde lebt, wenn er nicht das Gesetz achtet, also dass die Bibel als Gottes Wort achtet. Also es gibt nur einen Weg, wiederum die Schrift zitieren, wiederum die Schrift verwenden. Warum? Weil der Heilige Geist verwendet die Schrift und natürlich das eigene Zeugnis, also das kommt hinzu. Wir bezeugen den Auferstandenen und wir verkündigen Jesus Christus, beziehungsweise wir verkündigen, die Bibel sagt, wir verkündigen das Wort Gottes. Wir haben kein anderes Mittel, wir können also nicht irgendeine andere, noch höhere Autorität bringen, die wir dann zeigen. Also es geht nur auf diesem Weg. Zeugen, bezeugen und von dem Zeugnis her auf die Wahrheit kommen und sagen, das ist die Wahrheit, weil es einfach so steht, weil Gott es sagt. Wir müssen damit rechnen, dass jeder Mensch ein Gewissen hat und in dem Gewissen irgendwo etwas mitschwingt. Irgendwo. Natürlich ist die Frage, von welcher Ecke, ist die Frage dann, von welcher Ecke komme ich? Der eine braucht vielleicht Fakten. Dann kann man mit ihm über Fakten sprechen, zum Beispiel über die Auferstehung. Dann einfach mit ihm über die Fakten der Auferstehung sprechen und zeigen, schau, es gibt ja nur so und so viel, es gibt ja nur drei Möglichkeiten. Entweder war Jesus Christus ein Heuchler, ein Irreführer, der ganz bewusst die Menschen in die Irre geführt hat, oder er war nicht geistes, wie sagt man, nicht zuverlässig im Geist, das heißt, er war irgendwie nicht richtig im Geist, oder also gehört ins Irrenhaus oder sonst irgendwo hin, oder er ist die Wahrheit. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Und da muss man mit ihm durchdiskutieren und jetzt schauen. Jetzt zitiere ich dir, was Jesus sagt. Sind das die Reden eines dämonisch Besessenen oder eines Wahnsinnigen? Oder ist das die Rede eines Heuchlers, eines Verführers? Und die dritte Möglichkeit ist die einzige, die übrig bleibt. Immer auf dieser Ebene dürfen wir schon sprechen, ja, um mit ihm über Fakten zu sprechen und dann zeigen, es gibt eine Auferstehung. Es gibt gar keine andere Möglichkeit als die Auferstehung. Das sind die Fakten, das leere Grab und so weiter. Und der Leichnam konnte nicht gestohlen werden. Warum? Ja, aus dem und dem Grund. Es gibt ja auch Bücher darüber, Josh McDowell zum Beispiel über die Auferstehung Jesu Christi. Das finde ich sehr große Hilfe für Intellektuelle. Denen kann man helfen auf diesem Gebiet. Andere Leute muss man aber anders helfen. Und da muss man schauen, wie man mit ihnen spricht. Aber letztlich ist unsere Aufgabe zu bezeugen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das haben wir selber erlebt. Und dann wieder die Schrift zitieren. Ich habe keinen anderen Weg.
Ich wollte sagen, dass es auch gar nicht anders geht, weil genauso ein Mensch, der sagen würde, ich akzeptiere, dass deutsche Recht nicht, den kann ich auch nicht dann sagen, du hast gegen das deutsche Recht verstoßen. Also Sünde ist ja Sünde gegenüber Gott. Und ja. Da ist der Maßstab, den du willst, der andere Maßstab.
Es gibt kein, ja, ich kann nur diesen Maßstab verwenden, der gegeben ist. Ja. Letztlich haben wir, was ist unser Auftrag? Der Auftrag ist, Christus verkündigen, Christus bezeugen, die Auferstehung bezeugen. Und der Heilige Geist zeugt mit uns, während wir zeugen. Der ist auch ein Zeuge. Und dann einfach vertrauen, dass der Heilige Geist auch wirkt. Der Heilige Geist kann ja auch nicht mehr tun. Und wenn der Mensch sich nicht überführen lassen will, dann da geht nichts. Oder? Ich habe mal einen gefragt, wie war das? Wenn ich dir jetzt beweisen könnte, dass Jesus Christus die Wahrheit ist und auferstanden ist und alles, wärst du bereit, nur gesetzt den Fall, ich könnte dir es beweisen, wärst du bereit, ihm dein Leben zu geben? Hat er gesagt, nein. Dann ist das Problem woanders, oder? Nicht intellektuell. Bei ihm ist das Problem, dass er gar niemanden über sich herrschen lassen will. Ja, mehr kann ich hier nicht dazu sagen. Jedenfalls, Paulus zeigt, oder Paulus zeigt dem Timotheus hier auf, was sein Auftrag ist. Wenn wir zurückgehen. Zuerst spricht er vom Inhalt und dann über das Ziel dieses Auftrags. Und jetzt bezeugt Paulus, jetzt schiebt Paulus einen Abschnitt ein, wo er bezeugt die Echtheit, die Wirklichkeit dieser Botschaft in seinem eigenen Leben, wie er das erlebt hat. Also das ist jetzt nicht Lehre, das ist einfach Zeugnis. Er drückt es zuerst mit Dankbarkeit aus, ich bin dem dankbar. Paulus ist dankbar wem? Dem, der mich innerlich kräftigte, Christus Jesus, unserem Herrn. Also einem Herrn, der nicht nur einfach fordert, wie das Gesetz, sondern einem Herrn, der mir Kraft verlieh, und zwar im Inneren. So steht es im Griechischen. Innerlich kräftigen. Ja. Es ist nur nicht einfach Kraft verlieh, sondern der mir innerlich Kraft verlieh. Wofür ist er dann dankbar? Eben für diese Kraft und für das Anvertrauen des Dienstes und dass er mich treu erachtete und in den Dienst stellte. Dafür ist er dankbar. Also Paulus hat eine Botschaft bekommen, Gott hat ihm die Botschaft anvertraut. Aber er hat ihm nicht nur die Botschaft anvertraut, er hat ihm auch Kraft gegeben. Und er hat ihm nicht nur Kraft gegeben, er hat ihm auch treu erachtet und in den Dienst gestellt. Er hat ihn ganz konkret gerufen in den Dienst. Vers 13, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und übermütiger Gewalttäter war, mir wurde jedoch Barmherzigkeit zuteil. Also die Reihenfolge wird etwa so gewesen sein. Er war ein Lästerer, unwissend, im Unglauben. Zweitens, er bekehrte sich zu Jesus Christus als Herrn, der ihm Barmherzigkeit zuteil werden ließ. Also es geht ja immer von Gott aus. Gott ist der Erste, der an uns wirkt. Und wegen der Barmherzigkeit, die Gott ihm erzeigte, hat Gott an ihm, seinem Herzen gearbeitet. Er hat darauf reagiert und sich bekehrt. Drittens, dann hat dieser Christus ihn gekräftigt. Und dann hat Paulus angefangen, Zeugnis abzulegen in Damaskus. Hat dort verkündigt. Und dann hat Jesus Christus ihn für treu erachtet. Ja, der macht es treu. Gut, den werde ich jetzt vorbereiten. Dann hat der Herr ihn vorgenommen, also das vierte ist, Jesus hat ihn treu erachtet und hat ihn dann vorbereitet. Hat ihn als Vorbereitung hat er ihn für einige Jahre auf die Seite genommen, hat ihn zugerüstet. Und dann fünftens hat Gott ihn in den Dienst gestellt. Wie? Indem er ihn einem Mann geschickt hat, Barnabas, der ihm geholfen hat. Und dann durch diese Hilfe von Barnabas ist er selber eingeführt worden. Also diese fünf Punkte habe ich jetzt hier bei mir. Ein Lästerer zuerst, dann hat er sich bekehrt, weil Gott ihm Barmherzigkeit zuteil werden ließ. Übrigens, die Bekehrung war nicht einzig und allein das Werk Gottes. Gott hat daran gearbeitet, aber er hat antworten müssen. Gott hat ihn gerufen, Gott hat in seiner Barmherzigkeit sich ihm geoffenbart. Gott hat vieles getan, aber den Schritt, diesem Christus sein Leben zu geben, musste er dennoch selber tun. Gott hat ihn gerufen, er hat geantwortet. Und dann hat dieser Christus ihn gekräftigt, er hat Zeugnis abgegeben, das war drittens. Viertens, der Herr Jesus Christus hat ihn für treu erachtet und vorbereitet. Und fünftens, er hat ihn dann in den Dienst gestellt. Und dadurch hat er auch Menschen verwendet, die ihn zugerüstet haben, wie Barnabas. Also so ist es bei uns ja auch. Gott schaut, ob wir treu sind. Wir haben uns bekehrt durch die Barmherzigkeit Gottes. Jetzt schaut er, ob wir treu sind. Und wenn er feststellt, der ist treu, dann stellt er uns in einen speziellen Dienst hinein und sagt, ja gut, jetzt stelle ich dich dorthin, an diesen Platz. Und dann führt er uns weiter. Und wenn wir untreu sind, kann der Herr uns wieder den Dienst wieder wegnehmen. Aber wir dürfen Buße tun. Es gibt Wiederherstellungen, er kann uns wieder verwenden. So geht es öfters hin und her vielleicht. Aber den Wunsch, ihm zu dienen, den hat er in uns hineingelegt. Der ist nicht von uns selber gekommen. Das ist etwas, das er in uns hineingelegt hat. So bei Paulus auch. Also, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und übermütiger Gewalttätiger war, mir wurde jedoch Barmherzigkeit zuteil, weil ich es unwissend tat im Unglauben. Also warum hat sich Gott seiner erbarmt? Weil Paulus blind war. Was er hier getan hat, hat er aus Eifer für Gott getan. Und in seiner Barmherzigkeit hat Gott ihn gerufen, hat Gott ihm auch geholfen, hat sich ihm offenbart, hat sich ihm gezeigt. Jetzt durfte Paulus sich bekehren und er konnte sich bekehren. Er hat sich bekehrt. Und dann hat Gott ihn gerufen, weitergeführt. Natürlich hat Gott schon voraus gewusst, wie sich Paulus entscheiden wird, das ist klar. Deshalb hat er auch dem Ananias gesagt, dass er ein auserwähltes dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, ein Werkzeug, ein auserwähltes Werkzeug. Natürlich. In diesem Sinne. Auserwählt heißt übrigens gut. Ja, es gibt bei den Juden gibt es Soldaten, die sind erlesene Soldaten. Erlesene sind auserwählte Soldaten. Das sind die besonders guten Soldaten gewesen. Ein erlesener Krieger. Und so war Paulus ein erlesenes Werkzeug. Gott hat gesehen, Gott hat gewusst, wer Paulus werden wird. Man kann aber nicht so weit gehen und sagen, Gott hat alles gemacht und Paulus hat gar nichts gemacht. Das wäre zu viel. Gott hat viel gemacht im Leben von Paulus. Fast alles, aber nicht alles. Paulus musste seine Schuld erkennen und musste sich bekehren. Es geht nicht anders. Dann hat Gott ihn für einen besonderen Dienst erwählt. Von Mutter Schoß an schon natürlich, weil Gott das vorausgesehen hat. Vers 14. Über die Maßen groß wurde aber die Gnade unseres Herrn, also über die Maßen groß, sehr, sehr groß, wurde aber die Gnade unseres Herrn mit Glauben und mit Liebe, die in Jesus Christus ist. Mit Glauben, mit Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was der Mensch tut. Vertrauen ist ein Gebot. Vertrauen ist nicht etwas, was Gott in uns tut, sondern Vertrauen ist das, was der Mensch tut. Also, nachdem Paulus vom Herrn Jesus ergriffen wurde, erfasst wurde, hat Paulus geglaubt. Das sagt er auch selber, dass er geglaubt hat. Paulus hat geglaubt. Und dieses Vertrauen, das er da ausgeübt hat, mit diesem Glauben wurde die Gnade des Herrn Jesus in seinem Leben über die Maßen groß. Also einerseits hat Paulus etwas gemacht, der hat geglaubt. Paulus sagt jetzt, die Gnade wurde groß, zusammen mit dem Glauben, also mit dem Glauben, nämlich dem Glauben des Paulus. Wo ein Mensch dem Herrn vertraut, dort kann die Gnade groß werden. Wenn ein Mensch dem Herrn nicht vertraut, dann kann die Gnade nicht groß werden. Das geht nicht, weil Gott sich an seine Gesetze hält, an seine Regeln hält. Also wenn ein Christ, wie Paulus hier, dem Herrn vertraut, kann die Gnade sehr, sehr groß werden. Und sie wurde sehr, sehr groß mit Glauben und mit Liebe. Mit Liebe, aber mit einer Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist eine Liebe, die nicht eine Liebe, die in Paulus ist. Also hier haben wir etwas, was Jesus Christus tut, nämlich Liebe. Eine Liebe, die in Christus ist. Aber der Glaube ist nicht in Christus. Bitte achten wir, ich weiß nicht, wie es in Ihrer Übersetzung steht, über die Maßen groß wurde die Gnade unseres Herrn mit Glaube und mit Liebe, die in Jesus Christus sind. Das darf nicht so stehen. Steht bei jemandem, die sind. Ist. Aber ich meine sind. Steht das Wort sind? Das dürfte nicht stehen. Also da muss korrigiert werden. Ist das die Schlacht? Nein, nicht die Schlacht. Jetzt schaue ich gerade, wie die Elberfelder sich dann entschieden haben in der 2006er. Oder hat jemand sie? Das ist Vers 13. Oder wo ist es? 14. Elberfelder 2006 hat auch noch sind im Klammer stehen. Schade. Das nämlich im Griechischen ist, im Griechischen haben wir, da steht die Gnade unseres Herrn mit Glaube und Liebe und dann steht ein Artikel. Ja? Mit Glaube und Liebe. Und dann steht ein Artikel im Singular, heißt in der Einzahl. Und angeglichen natürlich an das gerade vorherstehende Wort, allerdings ist Glaube Femininum und Liebe Feminin, also das ist jetzt mit dem Genus kann man nichts machen, aber die Tatsache, dass der Artikel gleich hier genannt wird, Glaube und Liebe, welche, es ist ein Einzahl, wenn er beide meint, müsste er hier ein Mehrzahl irgendwie andeuten. Aber es wird gar keine Mehrzahl angedeutet. Es wäre auch theologisch nicht ganz richtig, denn der Glaube ist nicht in Christus. Die Schrift lehrt das nicht, dass der Glaube, den wir haben, dass der in Christus ist. Es gibt keine Stelle, die das sagt, dass unser Glaube in Christus ist. Wir vertrauen auf Christus, ja, natürlich, also das ist unsere Richtung, wohin wir glauben, aber nicht, dass der Glaube die Quelle des Glaubens ist in Christus. So sagt die Bibel nicht. Also, nicht sind, sondern ist. Glaube, die in Jesus Christus ist. Liebe, die in Jesus Christus ist. Also, nur das Letzte. Die Liebe ist eine Liebe, die in Jesus Christus ist und die uns in Jesus Christus gezeigt wird und erzeigt wird. Das Vertrauen, das muss ich ausüben. Ja, die Liebe, die ist nicht in mir, in meinem Fleisch, da ist nichts Gutes. Die Liebe ist in Jesus Christus. Das Vertrauen, dass wenn ich glaube, dann kann sich diese Liebe mir erschließen, dann kann diese Liebe mir groß werden, dann kann diese Liebe mir zugänglich gemacht werden. Die Liebe, die in Jesus Christus ist, die Liebe Christi. Aber die Bedingung dafür, dass ich Liebe Jesu Christi, dass die zugänglich wird für mich, ist Glaube. Das lehrt die Schrift an vielen Stellen. Die Bedingung für die Liebe Gottes, damit ich sie jetzt erfahre, ist der Glaube. Es geht nicht anders. Also über die Maßen groß wurde aber die Gnade unseres Herrn mit Liebe, die in Jesus Christus ist. Ich habe hier aufgeschrieben, in Verbindung mit dieser Gnade kam Christi Liebe ins Herz des Paulus. Das heißt, Jesus Christus erzeigte ihm Liebe. Und wo jetzt Vertrauen ist, kann auch durch die Gnade auch diese Liebe Christi im Leben des Christen tätig werden. Überall, wo Vertrauen ist, kann durch die Gnade diese Liebe tätig werden. Galater 5, Vers 6 habe ich hier als Parallelstelle. Galater 5, Vers 6. In Christus vermag weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe wirkt. Dann wird nämlich die Liebe wirksam, sodass sie, erstens mal erfahre ich sie und zweitens kann ich sie dann ausüben. Dann wird die Liebe eine Frucht, die hervorgeht aus dem Glauben. Liebe ist eine Frucht des Glaubens. Ich weiß nicht, sind Sie da einverstanden mit dem, was ich jetzt gesagt habe? Es ist ein schwieriger Satz, aber es geht gar nicht anders. Es kann nur das meinen. Er sagt, über die Maßen groß wurde die Gnade unseres Herrn. Das Vertrauen, also mit Vertrauen. Die Gnade wird nur durch das und mit dem Vertrauen, kann nur mit dem Vertrauen groß werden, in Paulus und in uns. Und zusammen mit Liebe, die in Christus Jesus ist. Treu ist das Wort, treu oder glaubwürdig oder zuverlässig, das Wort heißt einfach zu, ja, treu in dem Sinne, also das Wort ist zuverlässig, ist glaubwürdig. Und aller Annahme würdig, dass Jesus Christus in die Welt kam, Sünder zu retten, und denen ich Erster bin. Also dieses Wort ist wirklich zuverlässig und kann nicht täuschen. Und es ist wert, dass man es annimmt. Nämlich dieses Wort, dass Christus in die Welt kam, um Sünder zu erretten, von denen ich Erster bin. Da wollen wir morgen weiter fortfahren. Hier ist ein guter Abschluss für jetzt.